Das ist der Podcast zum Thema Lebensweg. Wir lernen den Menschen näher kennen und tauchen ihn in eine Lebensgeschichte. Ich bin hier bei der 90-jährigen Maria. Sie erzählt von ihrer Begegnung mit dem Herr Witzig auf dem Friedhof und von ihren 10 Jahren in Brasilien. Schön darf ich bei dir sein, Maria. Wir starten gerade. Und ich habe von dir schon erfahren im Vorgespräch, dass du italienische Wurzeln hast. Wie kommt das?
Ja, das kommt zuerst einmal durch meinen Urgroßvater. Der war Mineur beim Gotthardtunnel. Der ist geboren 1838 und hat dann am Gotthard gearbeitet. Und da ist er in die Schweiz gekommen. Und der hat sich später in Bevers hat er sich niedergelassen. Und dann hat er dort meine Urgroßmutter kennengelernt. Und die ist unten hochgekommen, das Bergell, mit einem Maultier und einem Karren dran, voll Stroh. Und in dem Stroh hatte es so braunes Geschirr gehabt. Und die hat Geschirr verkauft. Und dann ist sie natürlich auch auf Bevers gekommen. Hat die Liebe gefunkt, wie man sagt.
Ja, ja.
Und die haben sich dann geheiratet. Mein Urgroßvater ist aber immer sehr, sehr, sehr ein eigenwilliger Mensch gewesen. Und ich habe auch schon gedacht, er hat gewaltig viel gebraucht, so jemanden zu ertragen. Oder? Der ist anfangs im Frühling ist der los, ist in die Berge nur, hat dort oben gejagt, hat gefischt und hat jemanden auch Fremde geführt. Und im Herbst ist er wieder heimgekommen. Und zwar hat er ganze Berge Murmeli geschossen. Und die hat man dann zuhause ausgekocht in der Küche. Und hat das Fett, das es da gab, hat man auf Chur in die Apotheke gebracht und aus dem hat es dann das bekannte Murmelfett für Rheuma und was weiß ich was. Für alle Gebrechten hat man das gebraucht früher. Der Neni ist ein Sonderling geblieben, hat sich nie recht können anfügen in der Familie irgendwie.
Also der Urgroßvater hat ein bisschen Mühe gehabt mit Neujährigen. Wie hat sich das gezeigt?
Er hat gelebt, wie er wollte. Er hat, zum Beispiel ist er durch das Albula-Tunnel gelaufen. Das war ja eigentlich schwer verboten gewesen. Er hat das gemacht, einfach um nicht einen Umweg müssen in Kauf nehmen. Und wenn ein Zug kam, hat er sich einfach an die Wand gedrückt.
Hey.
Ja.
Und wo die ersten Autos aufgekommen sind in Bevers, was hat er gemacht?
Auf die Straße hat er sich gelegt, oder?
Ah ja, ohne Sekundenleim oder so.
Ohne? Ja. Nein, nein.
Und dann, was haben sie gemacht, die Autofahrer?
Ja, oder der Großvater oder die Großmutter ist ihn dann weggenommen oder, und hat ihn dann weggerissen.
Ah, ja.
Sie haben also Mühe gehabt mit dem. Er war einfach eine eigene Person gewesen, oder? Er hat dann allerdings in seiner Familie hat er jemanden erzählt von dem Schicksal von diesen Tunnelarbeiter, er war ja ein Mineur gewesen, auch, oder? Und da sind also schreckliche Sachen passiert unter dem Louis Faber. Ja. Er hat nicht einmal ein eigenes Bett gehabt, die Mineure. Einer hat einen Tag durchgeschlafen im gleichen Bett und einer zur Nacht, wenn man sich so etwas vorstellt. Und die sind ja viele gestorben an einer miserablen Luft, hat sie, oder sie sind
verschüttet worden.
Verschüttet worden und so. Also es hat einen Haufen Tote gegeben in diesem Tunnel, damals noch. Er hat noch etwas gemacht. Er hat immer Schnee geschaufelt von den Gleisen. Und ich habe in dem Buch, das wir bekommen haben, das wir haben können, über das Bevers eigentlich kaufen, haben sie geschrieben, er sei sehr viel sei er in den Bauern auch helfen arbeiten. Und da hätte er nie einen Lohn dafür. Aber er hat getrunken. Er hat sehr gern getrunken. Und wie man denkt, ein Mensch trinkt und ein Mensch isst Rauchfleisch, denn den Sommer durch hat er meistens Rauchfleisch mitgenommen von zu Hause. Wir reden heute von Vitaminen. Da muss man gerade lachen. Er ist nämlich Hunderte geworden, trotz allem. Und er hat noch, als er Hunderte war, ungefähr 99 war er, hat er noch Schnee geschaufelt von der Bahn. Das SBB-Gleis ist eine Lawine runter und hat alles verschüttet. Und der Neni ist geholfen, Schnee schaufeln mit seinen fast 100 Jahren. Das ist ja verrückt. Und dann ist noch mal eine Lawine runter, eine neue Lawine, und er ist reingekommen. Und dann haben sie ihn aber rausgraben und haben ihn dann in ein Spital tun, in Samaden. Und in Samaden, in dem Spital, ist er dann gestorben.
Es gibt natürlich noch viel zu erzählen von deinen Vorfahren. Irgendwann hat dann, glaubst du, deine Großmutter den Mut gehabt, auch wegzugehen von Bevers. Und ist der, glaube ich,
meine Mutter.
Deine Mutter ist das gewesen?
Ja.
Ah, deine Mutter.
Die ist weg. Großmutter nicht. Großmutter nicht. Die ist in Bevers beerdigt. Aber meine Mutter hat dann den Vater kennengelernt. Und ist dann weg nach Arosa zu einer Tante. Die hat das Hotel Bahnhof gehabt. Und Tante Babinja, die war fast blind gsi. Und da hat sie meine Mutter zu schätzen gewusst. Oder sie hat ihre geholfen bügeln. Sie hat ihre auch manchmal fast die Augen müssen fast ersetzen. Aber die Tante hat das geführt, das Hotel noch. Hotel Bahnhof.
Aha.
Und meine Mutter hat dann also geheiratet und ist nach Schaffhausen gekommen.
Und dort sind dann viele Kinder geboren und irgendwann ja, die Maria.
Ja, am Schluss noch ich.
Am Schluss nach wie vielen?
Ja, nach 6. Dann hat alles gehofft, oder mein Vater hat sehr gehofft, es gäbe noch einen Sohn. Ja. Er hat doch sehr gerne einen Sohn gehabt. Und da kommt wieder ein Mädchen. Und ich bin dann wie so eine Enttäuschung von meinem Vater. Aber ich glaube, er hat es dann mit Würde getragen, ich weiß es nicht.
Und schon mit 3 Jahren bist du in die Schule. Wie ist das gekommen?
Ich bin mit 3 Jahren in die Schule. Und zwar meine Mutter, wenn man sich vorstellt, was diese Frau geschafft hat. Das ist, ich habe nie einen Menschen mehr gesehen arbeiten. Also eine Familie ohne Maschinen. Wir haben eine Küche gehabt, einen kalten Hahn über dem Schützstein, überall so gewesen. Ein Gaskochherd auf der Seite. Boiler, absolut nichts. Keine Küchenmaschine, kein Staubsauger, gar nichts. Da hat man früher in Kauf genommen und dann nebst die Kinder. Mutter hat unsäglich, ich habe sie öppe gesehen, gar nicht ins Bett gehen. Wenn ich am Abend ins Bett bin, habe ich ihr einfach gute Nacht gesagt. Und die Schwester hat mich dann ins Bett tun, als kleines Kind. Und die Mutter hat geschafft. Und am Morgen, gerade wenn eingemacht worden ist, sterilisiert. Man hat ja keine Kühlschränke gehabt, man hat ja keine Tiefkühler. Man hat nichts. Dort hat man im Dach oben, unter den Ziegeln hat man... Also, es war eine unsinnige Arbeit für die Frauen. Und da muss ich sagen, ja, da bin ich also ein bisschen zu kurz gekommen von der Mutter. Aber sie hätte ja nicht anders können, wenn so viele Kinder da sind. Und sie hat dann einmal gesagt, am Abend wer, oder am Morgen, wer nimmt heute die Kleine mit?
In die Schule.
In die Schule.
Ah, ja.
Und da bin ich meistens entweder mit der Hedle oder mit der Ida bin ich in die Schule. Und in der Schule habe ich dürfen den Blumenwasser geben, ich durfte die Schwämme gehen, auswäschen, Tafeln putzen, die ich auch mögen. Und so, also ich war dann beschäftigt in der Schule, oder? Und ich habe dann vieles mitbekommen. Ich weiss, meine Schwester, die hat sehr Mühe gehabt, im Lesen, die hat einfach das nicht begriffen oder nicht können, Leseschwäche. Und da kann ich mich erinnern, ich konnte dann eigentlich vor ihr können lesen.
Ah ja.
Ja.
Ich
habe dann gleich gelernt lesen und auch rechnen. Oder das ist, da geht nicht spurlos an einem durch. Und ich habe das für normal angeschaut.
So ein bisschen nebenbei hast du gelernt,
ich lesen und schreiben? Ja, und rechnen. Ja.
Und so richtig in die Schule bist du wann gekommen? Dort hat es ja auch noch ein bisschen Probleme gegeben, glaubst
du,
oder?
Mit 6 habe ich dann in die Schule müssen. Hätte ich in die Schule müssen. Und dann hätte man müssen bei uns einen Meter gross sein.
Also,
ist zurückgestellt worden. Und dann bin ich nur 95 cm gross gewesen.
Ja.
Und dann,
gute Arme.
Ja, ja. Und dann nachher hat gesagt, ja, die können wir nicht nehmen, die ist zu klein. Und dann hat aber mein Vater hat das Gesuch gestellt. Und er hat gesagt, ich kann ja lesen und schreiben. Und das ist nicht gut, wenn wir die nochmal ein Jahr zurückstellen. Und dann habe ich müssen zum Schulpräsident. Und bei dem musste ich lesen in einem Buch. Ich musste schreiben, wie so ein kleines Diktat. Und musste Rechnungen machen. Und dann hat er gesagt, ja nein, das geht ja fabelhaft. Du musst in die Schule. Und dann durfte ich in die Schule. Obwohl ich 5 cm zu klein war.
Und in dieser Schule hat es Auf und Abs gegeben. Und du warst, glaube ich, ein bisschen Zappelphilipp gewesen, oder?
Ja. Also in dieser Schule hat es Probleme gegeben. Das war dann im 39, als ich in der Schule bin, oder? Und da ist gerade der Krieg ausgebrochen. Und dann haben alle jungen Lehrer müssen einrücken. Das war dann die Mobilmachung, oder? Und dann haben die müssen einrücken und dann hat man die alten Lehrer zurückgeholt. Jetzt habe ich einen Lehrer bekommen, der meine älteste Schwester zu einem in der Schule ist. Und das ist immerhin 15 Jahre. Ist die älter gsi als ich, also das ist schon lang gsi. Und dann hat er aber gleich gemerkt, dass ich, früher hat man gesagt, Zappelphilipp, den Rind. Ich kann mich erinnern, er hat mich sogar einmal an die Bank angebunden.
Nein.
Wohl, wohl. Ich hatte Zöpfe gehabt und dann hat er mich mit den Zöpfen angebunden, dass ich nicht immer mich bewege. Und ich bin tatsächlich ab und zu am Boden gefallen, weil ich mich zu fest bewegt haben. Oder mir sind Bücher runtergegangen und so. Ja. Und dann hat er mich davon gejagt. Der hat so schlechte Nerven gehabt, wie man sagt. Der hat mir einmal den Ohrfeigen gegeben und hat mich davon gejagt. Und ich habe doch nicht heim dürfen. Oder ich habe ja strenge Eltern gehabt. Jetzt komme ich heim. Und ich habe nicht gewusst. Und dann unterwegs ist an der Strasse nach, ist dann der Friedhof gewesen, hinter so einem grossen Gebüsch, oder? Und der Friedhofgärtner, das ist der Herr Witzig gewesen, das war ein Gärtner gewesen bei uns aus dem Dorf, wo seine Gärtnerei der Tochter und dem Schwiegersohn übergeben hat. Und der Mann hat auf dem Friedhof gelebt und gearbeitet. Der ist, jeden Tag ist der mit einem kleinen Leiterwägel ist der gekommen. Da hat sie meistens etwas Pflanzending gehabt von seiner Gärtnerei. Und der hat auf dem Friedhof gerummt, ausgerummt, eingerummt. Der hat gar nie jemandem eine Rechnung gestellt.
Also ist pensioniert und hat das ehrenamtlich gemacht?
Ja.
Freiwillige Arbeit, würde man heute sagen.
Arbeit, würde man sagen. Hat er gemacht. Und das ist, er war mein Rückhalt gewesen. Oder wenn ich Kobi wieder mal weggejagt von der Schule, oder, hat er ihm gesagt, so, Maria, hast du wieder mal davon gejagt, oder? Und hat mir dann aber eben einmal gesagt, der Satz ist mir geblieben, hat mir mal gesagt, hat auf das Schulhaus gezeigt von dort und hat gesagt, schau, was du da innen lernst, kannst du dein ganzes Leben nie brauchen. Ich habe dann gedacht, oh, das hätten jetzt meine Eltern nicht dürfen hören. Denn die waren sehr beflissen gewesen, dass wir lernen. Dass wir einen Beruf lernen und so. Oder? Und ich habe dann den alten Mann richtig gern bekommen, weil der hat mich verstanden. Und der hat mir gezeigt, von den Wurzeln bei gewissen Pflanzen, hat mir auch gesagt, du musst hören, wenn du Rosen geschnitzt, die schreit. Ich habe mir wirklich das Gefühl, ich höre die Rosen wirklich schreien. Also ich bin, das sind wunderschöne Stunden auf dem Friedhof. Ich habe nur immer panische Angst gehabt, dass die haben, dass sie das merken.
Oder? Und hat es niemand gross gemerkt?
Nein, nein. Die Schwestern, die es gewusst haben, die haben nichts gesagt. Die haben mich immer gedeckt. Die Schwestern haben mich immer gedeckt.
Ah, das ist nicht schlecht.
Bis auf eine. Ja, eine habe ich gehabt. die ist ganz anderen Geistes gesehen. Die anderen haben mich immer deckt, die hätten mich nie verraten bei den Eltern, dass ich weggeschickt worden bin.
Das ist schön, wenn man so Schwester hat.
Ja.
Und der gute Herr Witzig, der hat sogar manchmal auf dem Friedhof übernachtet.
Ja, der hat, wenn es so geregnet hat, hat er gesagt, ja, jetzt gehe ich nicht heute, da bin ich ja ganz nass unterwegs. Von einem Regenschirm keine Rede, oder? Der hat auch immer das Gleiche angehabt, alte Militärhose und einen alten Militärkittel. Und etwas hat er noch gehabt, er hat die krümmsten Beine gehabt, die ich je an meinem Mann gesehen habe, oder?
Ja.
Er hat wie so gewogen in seinen Beinen. Ja, und er war ganz ein runzliger Mensch gewesen, aber sehr etwas Liebes. Und der hat damit geschlafen im Leichenhäuschen, wenn es geregnet hat. Und dann hat er gesagt, ja weisst, ich habe mir gesagt, das will ich jetzt doch nicht, Herr Witzig. Das finde ich gruselig jetzt doch, wenn jemand tot dort liegt, im gleichen Ding rein zu schlafen. Und dann hat er gesagt, ja, kannst du denken, Maria. Die tun dir gar rein nichts im Leben.
Die Toten. Da.
Ja.
Ja, das ist dann schön, so eine Begegnung.
Ja.
Wie ist es dann weitergegangen mit dem unruhigen Sein, das du in der Schule gehabt hast?
Ja, es hat dann der Lehrer, eben der Herr Ehrensberger, hat dann mal während der Sommerferien einen Schlag bekommen, hat aber weitergelebt, aber war blind gewesen und ist dann nach Zürich gezügelt zu einer Tochter. Ist er gegangen. Ich bin natürlich wahnsinnig froh gewesen. Und hat gedacht, mich hätte da Gott.
Okay, Befreiung vom alten Lehrer.
Ich konnte also die Trauer von meinen Eltern nicht teilen, dort, wo das so bedauert. Ich war Gott froh gewesen. Und dann sind Junge gekommen vom Seminar, die sind noch nicht ganz fertig gewesen, das Lehrerseminar. Ich weiß es nicht, ob das schon so alt ist. Auf jeden Fall, wir haben dort Lehrer gehabt, manchmal nur 3 Wochen, eine, und dann ist wieder der Nächste gekommen. Aber die Jungen haben ganz andere Mentalität gehabt. Die haben dann uns gefördert auch, ich habe das gemerkt, oder? Und es war also ganz eine tolle Sache gewesen. Und dann hat mir einer mal ein Zettel mit heimgegeben und hat geschrieben, er finde, ich sei ein Zappel-Philipp. Tut man nicht mit diesen Kindern so, nicht AHS.
ADHS.
Nicht so. Und meine Mutter hat das gelesen und hat gesagt, ja was, das ist einfach ein lebendiges Kind, das ist doch nicht krank. Wir haben ja praktisch nie einen Doktor gehabt, weil meine Mutter, das habe ich ganz vergessen, meine Mutter hat ein enormes medizinisches Wissen gehabt von ihrer Mutter. Die hat Tier und Mensch geheilt im Engadin. Allerdings eine etwas drastische Methode.
So.
Also sehr drastische Methode. Zum Beispiel, wenn jemand entzündete Augen hatte. Und das ist sehr oft vorgekommen, weil die Leute haben ja keine Sonnenbrillen angehabt oder schneeblind oder weiss nicht was. Hat sie dann einen lebenden Frosch auf das Auge gebunden. Der hat gekühlt. Und der hat ein Exkrement abgegeben, wo gegen die Entzündungen gut war. Also, heute würden ja Tierschützer Sturm laufen gegen so etwas. Oder sie hat uns unsäglich viel Zeug um den Hals gebunden und eingerieben und so. Ich weiss, es ist. Vater ist gar nicht für das gewesen. Er war Sanitäter im Dienst, bei der Sanität. Und ich weiss, er hat auch mit der Mutter gestritten und hat gesagt, und das machst du nicht mit diesen Kindern. Und die Mutter hat gesagt, bei uns im Engadin hat das immer gewirkt. Und sie hat es durchgezogen.
Und dann sind sie zum Doktor mit dir?
Dann sind sie zum Doktor mit mir und dann ist das der gleiche Arzt, der alte Dr. Esslinger. Und der hat gesagt, wo mir schon auf die Welt geholfen hat, und dann hat er gesagt, ja, das Kind natürlich ist ein Zappel-Philipp, oder? Ja, das ist nicht krank und nicht so. Sie müssen das Kind so beschäftigen, dass am Abend auf den Knie die Stegen geht.
Aha.
Das war das Mittel, zu heilen. Mutter hat das gemacht. Wir haben sonst schon wahnsinnig viel müssen helfen, unseren Gärten und so. Und 40 Hasen haben wir gehabt. Da haben wir vorwiegend mir Kinder müssen pflegen und machen, die Hasen, oder? Und Mutter hat dann an unserer Strasse zwei alte Ehepaare gefunden oder gefragt, ob sie ihnen recht sind, wenn ich ihnen posten gehe. Die haben das sehr gern gehabt. Und haben schon am Abend, wenn ich von der Schule kam, haben die schon gerufen, Maria, du musst ein Brot holen, du musst auf die Post, du musst das machen, du musst das machen und so. Und ich hatte riesige Freude an dem gehabt und habe mich durch das können tatsächlich betätigen, oder?
Und am Abend bist du weg müde gewesen, als du auf den Knie gestiegen drauf bist.
Genau, am Abend bin ich so müde gewesen, dass ich fast auf der Knie gestiegen gegangen bin. Das Mittel hat also gewirkt.
Und könnte vielleicht heutzutage immer noch gute Wirkung entfalten bei ADHS-Kindern?
Ja.
Wer weiß?
Man muss sich mehr beschäftigen, denke ich. Ich war immer ein bisschen wie auf Nadeln bei meinen Kindern. Mhm. Ob es das auch gäbe, aber es hat keins gehabt.
Ah, haben wir Glück gehabt.
Ja.
Genau. Und du hast noch etwas anderes gehabt in der Kindheit. Du hast, glaube ich, aus fast einzige hast ganz kohlraben schwarze Haare gehabt.
Ich habe die Haare geerbt von meiner Urgroßmutter und von meiner Großmutter. Eben meine Urgroßmutter ist ja als Zigeunerin eigentlich das Bergello gekommen, oder?
Im italienischen Teil noch,
im italienischen. Mhm. Ja, und ist dann aber auf den Schweizer Teil, oder? Gegen Bevers zu. Und die hat natürlich das in die Familie gebracht. Die schwarzen Haare. Drei von meinen Schwestern haben das auch gehabt.
Und das hat für dich auch Unangenehmes bedeutet?
Das hat für mich sehr Unangenehmes bedeutet, weil in der Klasse ist eigentlich alles blond und braun gewesen. Und ich komme mit solchen schwarzen Haaren dort her und klein, oder? Und da hat es also Mitschülerinnen gehabt und auch Schüler, wo wir sind 28 Kinder in dieser Klasse, wo wir immer den Tschinkeli gerufen haben. Immer, ich glaube, ich habe gar nie den Namen von einer mal gehört.
Oh, das ist ja traurig.
Ja, aber ich habe es, wie muss ich sagen, es hat mich nicht gross erschlagen. Mhm. Ich habe gemerkt, da ist etwas, das ich nicht ändern kann. Oder? Eben die schwarzen Haare und dann, das ist...
Tschinkeli und ein anderer Name.
Tschinkeli und Dackel, weil ich so klein war, Dackeli.
Auch noch. Ja. Aber hast du alles gut überstanden?
Ich habe es überstanden. Im Gegenteil, ich finde manchmal, so eine Schwierigkeit kann einem stark machen.
Genau, manchmal wird vielleicht heutzutage fast zu viele Schwierigkeiten werden aus dem Weg geräumt, dass man gar nicht kann stark werden.
Und diese Schwierigkeit habe ich, wenn ich etwas gesagt habe, hat es immer geheißen, du musst dich halt wehren. Das hat meine Mutter gesagt.
Aha.
Du musst dich halt wehren. Und der Vater hat gesagt, ja, das ist nicht so tragisch, du kannst dich ja wehren. Eben.
Genau.
Man ist da hoffnungslos ausgeliefert eigentlich, aber...
Und dann hast du auch noch den Französischlehrer gehabt, den Herr Heberli, ein griesgrämiger Typ.
Den habe ich alle Woche, haben wir circa 4 Stunden Französisch gehabt bei dem. Und zu dem bin ich 3 Jahre. Und 3 Jahre lang habe ich den nie gesehen lachen. Das ist also, der hat immer wie eine saure Gurke in die Welt geschaut. Und dabei wäre er sehr ein ansehnlicher Mann gewesen. Ja. Und dann habe ich einen Heinz Tiefenbacher, der war ein ganz geschickter im Zeichnen, der hat Köpfe skizzieren. Da habe ich dem einmal gesagt, du Heinz, du mal den Heberli zeichnen. Kannst du ihn zeichnen, wenn er lacht? Geht das? Dann hat er probiert und hat dann ein paar so Bilder gebracht und dann haben wir es ausgelesen. Und dann habe ich eben darunter geschrieben, ich habe dann ziemlich gross, Herr Heberli lacht und dann ein paar Punkte. Welche Sensation darunter.
Also gut.
Und dann haben wir das ins Schulzimmer gehängt. Und die anderen haben es nicht gewusst. Die haben nur gelacht, wo die das gesehen, oder? Und dann ist der Herr Heberli reingekommen und hat das gesehen. Und ist verrückt worden. Und hat gesagt, da muss man nicht fragen, wer das gemacht hat. Hat gar nicht rumgefragt.
Ah, ja.
Und hat es weggerissen. Gell? Ja. Und dann ist dann die Quittung gekommen. Es ist dann das letzte Zeugnis gekommen, oder? Wo ich aus der Schule kam, aus der dritten Säcke. Und da hat er sich so gerecht. Die Noten hätte er mir nicht können abtun, denn die habe ich gekannt, die habe ich ja selber können berechnen. Aber er hat dann reingeschrieben, Maria lacht zu viel. Und das ist natürlich in einem Abschlusszeugnis. Dotsmal, heute wird es wahrscheinlich gar nicht mehr gross, aber dotsmal hat das also, da hat man das Gefühl, es ist ein Luftibus, ist jemand, der nicht ganz auf Draht ist, oder? Also auf jeden Fall, er hat sich so gerecht, obwohl ich später das Zeugnis nicht einmal haben zeigen musste.
Und wie hat denn der Vater oder wie haben die Eltern reagiert?
Also mein Vater, ich habe dann das Zeugnis rausgeschoben zum zeigen und dann habe ich es halt doch müssen. Am Tag hat er dann gesagt, ich will mal noch dieses Zeugnis sehen. Und ich muss sagen, das ist immer ein Schrecktag gewesen bei uns zuhause, das Zeugnis zeigen, oder? Obwohl, wir haben eigentlich nur eine Schwester, ja nein, zwei haben wir gehabt, die schlecht gewesen sind. Also schlecht, nicht schlecht, aber einfach Mühe hatten im Lernen. Aber gut, ich habe dann das Zeugnis im Vater gezeigt, er hat es gesehen. Und dann ist über mich eine Lawine gekommen. Der Vater hat das Zeugnis ein paar Mal über den Tisch gehauen und hat gerufen, du bist ein Vater. Du bleibst ein Vagant, aus dir gibt es im Leben nie etwas und so weiter. Und die Mutter hat also gebrüllt, wirklich.
Oh.
Ja, und die Mutter ist dann reinzurennen gekommen, die war in der Küche, ist reinzurennen und gesagt, was ist auch da innen los? Und hat gesagt, schau mal das Zeugnis an, lies mal das wieder. Und die Mutter hat dann gelesen und dann hat sie nichts gesagt zuerst, nach einer Weile hat sie dann gesagt, und das war das erste Mal gewesen und das einzige Mal, dass ich meine Mutter gehört habe, im Vater wieder reden. Und da hat sie gesagt, hör mal Vater, gut lachen, sie lacht viel, das stimmt, aber es ist doch, wäre doch viel schlimmer, wie man würde sagen, sie ist unehrlich, also sie lügt, sie stillt oder sie plagt andere. Rechts umgekehrt, Mutter und die Küche raus. Vater war ganz platt, denn das hat er nicht erwartet.
Mhm.
Sie hat ihn vor uns nie bloßgestellt, obwohl sie x-mal eingreifen konnte. Sie hat es nicht gemacht. Ja, mich hat dann das schon ein bisschen abgekauft. Ich dachte, du bist ein Vagant und bleibst ein Vagant. Ja.
Und heutzutage gibt es Humorkurs, wo man das Lachen kann lernen kann, für Leute, die zu wenig lachen.
Ja. Also da habe ich nicht müssen in einen Kurs lernen.
Hast du nicht gehen?
Nein. Und ich bin mir froh gewesen, habe ich es können. Und ich lache heute manchmal noch ganz, ganz für mich allein.
Okay.
Ich lese jeden Tag den Raben aus. Wie ist denn du?
Ah, schön. Ja, schau nicht die an.
Sehr also letztens habe ich wieder müssen so lachen. Und auch sonst, ich habe Bücher, die ich oder es gibt manchmal auch am Fernsehen gibt's etwas zum Lachen. Also ich benutze es noch reichlich. Ich benutze es immer noch.
Du hast mir auch noch interessant erzählt, dass dein Vater Erlebnis gehabt mit Leuten, die er betreut hat,
ja.
Und er Vormund war und dann ja. Auf Besuch ist. Wie ist das?
Ja, er war Amtsgutsverwalter und hat natürlich damals noch nicht so viel verdient. Und hat dann in Schaffhausen bei der Georg Fischer AG in der Buchhaltung noch gearbeitet. Ich weiss nicht mehr, sind das zwei Tage in der Woche gewesen. Auf jeden Fall, er hat dann, damals hat noch niemand eine AHV gehabt, keine Pensionskasse. Und wer nicht Geld gehabt vom Sparen, der ist also wirklich armengenössig geworden. Früher hat man armengenössig gesagt, wenn jemand hat müssen unterstützt werden. Und da sind die Leute, sind die das Geld geholt zu meinem Vater. Oder?
Und die haben in die Gemeinde zurück, wo sie hergekommen
sind. Und wenn die Heimatgemeinde das in den Fürthaler nicht ersetzt hat, Das Geld, das sie ausgehend für die Leute, hat man die heimgeschafft. Das ist ein wüstes Wort. Aber das hat so geheissen dort mal. Da sind die in ihre Heimatgemeinden heimgeschafft worden ins Armenhaus. Und die Armenhäuser sind also das Traurigste gewesen, was man sich noch vorstellen kann. Die sind ohne Balkon, einfach, das sind Wüste, immer außerhalb vom Dorf ist das gestanden, immer. Und dann ist das einfach ein Klotz gewesen, ein Haufen Fenster. Und dann hat es drin, ich glaube ungefähr 3 Stück hat's gehabt, höher sind die noch nichts oder 4. Und dann haben die einfach lange Gänge. Und zuvorderst vielleicht ein WC. Und ich habe das WC einmal gesehen. Das ist wie eine Wäschküche. Eine Art. Oh je. Etwas ganz Wüstes. Und die Zimmer sind ganz klein gewesen. Da hat es drin einen Tisch gehabt, einen Kasten, ein Bett und einen Stuhl. Fertig. Nicht mehr gehabt. Und wie gesagt, kleine Fenster. Und alles war so düster gewesen, oder? Und vor der Tür ist ein Stuhl gestanden. Da sind die Leute Taktor, sind die in einem düsteren Gang auf diesen Stuhl gesessen und haben jemanden geredet miteinander oder viele haben auch nicht mehr geredet. Oder? Und der Vater ist alle halbe Jahr ist er die Leute, die er ja betreut hat vorher, ist er die besuchen. Und zwar, ich weiss, dass es hat er sogar auf eigene Rechnung gemacht. Mutter hat mir das einmal gesagt. Da hat er nicht können, der Gemeinde verrechnen. Er hat das von sich aus gemacht. Mutter hat dann einen Zopfbecher, wenn er so jemand ist, besucht und eine Flasche Wein haben wir mit. Und der Vater hat immer mich mitgenommen. Dank, dass ich eine fröhliche Natur war. Ja, ja. Ich habe aufgelockert.
Ja, ja.
Oder ich habe manchmal in diesen Leuten ein Lied vorgesungen oder auch ein Gedicht aufgesagt. Und einfach, ich habe gemacht, was ich vielleicht von meinen Kind erwartet habe.
Ja, so schön. Und du hast auch etwas Streich gespielt. Eine Episode hast du mir erzählt, wo du mal mit einem Pfarrer Streich gespielt hast. Wie ist das gekommen?
Das war so gewesen. Mein Vater hat in der Schweiz studiert. Und dann ist ihm Mutter gestorben von 8 Kindern weg. Im St. Gallischen oder in Waldkirch, St. Gallen. Und dann hat mein Vater das Studium müssen aufgeben, weil sein Vater war Briefträger gewesen und der hat nicht so viel verdient. Die haben dann eine Haushälterin bekommen. Oder? Und dann hat es natürlich nicht mehr gelangt für ein Studium. Dann ist mein Vater eine Art, ich weiß nicht, eine kaufmännische Lehre hat er dann gemacht. Oder? Und er hat dann in der Schweiz oben hat er einen Freund gehabt. Die sind miteinander eben in der Schule. Der hat später den Pfarrer gegeben, Vikar ist er gewesen, in Schaffhausen. Und der muss ich sagen, der hat mehr Negatives in unsere Familie gebracht. Weil er hat ganz andere Ansichten gehabt, was möglich ist bei Kindern und was nicht möglich ist bei Kindern. Also mich hat er als ganz grosse Sünderin empfohlen. Bei mir war sowieso alles Sünde. Und ist aber früher ein bisschen so gewesen, muss ich sagen. Viele haben also von Sünde immer geredet. Und dann hat er mir einmal gesagt, wenn du lügst oder wenn du stillst oder was weiß ich was alles, dann erschlägt dich ein Blitz.
Also wenn du etwas Böses machst?
Ja. Wird dich ein Blitz erschlagen. Mhm. Ich konnte das fast nicht glauben. Ich habe das etwa so meiner grossen Schwester gesagt und die haben schon gesagt, ja, du musst denn das nicht glauben oder so.
Ja, ja.
Die haben mich wieder getröstet. Aber es war doch gleich ein Erwachsener, der es gesagt hat. Oder? Und ich habe nie das Gefühl gehabt, ich wäre angelogen irgendwie. Auf jeden Fall, ich habe dann etwas gemacht. Der hat sein Velo immer unten an unsere Gartenmauer angestellt. Und jede Woche ist der gekommen und hat meiner Mutter ein paar Hemper gebracht zum Bügeln. Weil meine Mutter hat sehr schön gebügelt. Und die Fachköchin hat das nicht so schön können, scheint's. Ja, also. Und dann, als ich wieder mal heimkomme, sehe ich wieder das Velo unten an der Mauer stehen. Fika Schirmer ist wieder da, habe ich gedacht. Warte, wenn mich der Blitz schon erschlägt, jetzt nimmt es mich unter, ob der mich nicht angeschwindelt hat. Ich habe die Luft rausgelassen, hinten und vorne. Und habe Pumpe ins Gestrüpp
gehabt. Ja, auch noch.
Dass er nicht mehr pumpen
kann. Ja, ja.
Und nachher bin ich dann innen, oder? Und dann nachher ist er dann relativ gleich gegangen, oder? Hat sich verabschiedet, ist raus. Und ist natürlich gerade wieder retour gekommen und hat gesagt, mein Velo hat jemand die Luft rausgelassen und weiss, und Pumpe ist alle weg. Und wer macht so etwas Abscheuliches und so. Und dann sind aber nur noch wenige Schwestern bei mir, von mir die Heim gewesen. Da. Die haben sich geführt wie der Teufel, dass sie es nicht gewesen sind. Und schlussendlich hat man dann gesagt, ja, das sind dann wieder die Strassenbuben gewesen. Und dann ist das gewesen, was mich dann so wahnsinnig enttäuscht hat. Mich hat kein Mensch gefragt, bist du das gewesen? Weil die haben gar nicht angenommen, die liebe Kleine. Macht so etwas Abscheuliches, oder? Und ich habe gar nicht gewusst, wenn ich jetzt will umgehen mit dem, oder? Mhm. Ich kann doch nicht sagen, ich war es gewesen. Nein, ich war es nicht gewesen. Weißt du, wieder abstreiten, das geht ja nicht, oder? Und sie haben ihm dann mit einer Pumpe von uns, haben sie ihm dann das Velo wieder aufpumpt. Aber bei mir ist die Enttäuschung zurückgeblieben, dass man mich wenig voll nimmt, oder?
Und dann hast du auch nicht mehr alles geglaubt, was da erzählt wird.
Nein, da habe ich nicht mehr alles geglaubt. Ich muss sagen, ich habe auch ein Erlebnis gehabt, das will ich dir noch schildern. Ich habe nicht dürfen in den Kindergarten, weil das waren Diakonissen gewesen. Mhm. Und Diakonissen, das war ein evangelischer Ort gewesen, der einzige damals. Man hätte mich ja können verderben, oder? Und ich wäre Champagne gern gegangen, aber ich nicht dürfen. Und dann hat mir das Vreneli, das war eine Freundin von mir, die ist an meiner Strasse gewohnt, und die hat mir gesagt, bei uns im Kindergarten hängen Bilder von Jesus. Ich glaube, hat sie gesagt, es sind sogar Fotos. Und da habe ich gesagt, was? Was? Das gibt's doch nicht. Sie hat gesagt, das gibt's. Da bin ich runter, am Abend, und ich sonst haben müssen, mit dem Hund noch ein bisschen raus, bin ich eben gelüte. Die Schwester Gertrud ist rausgekommen, die hat mich gut gekannt, oder wer hat mich nicht gekannt, bei uns im Dorf. Und dann hat sie gesagt, habe ich gesagt, sie hätten Bilder oder Fotos von Jesus an der Wand. Darf ich dir schauen? Hat sie gesagt, ja, komm du rein, komm dir da anschauen. Hat mich dann allerdings so gefragt, wissen deine Eltern da? Und ich gesagt, nein, das Vreneli hat es gesagt. Hat sie gesagt, gut, komm rein. Jetzt sind das Bilder gewesen, weisst du, Rosi. Hoffnungslose Kitschwürmenhütze. Mhm. Da ist Jesus, ich weiss nicht mehr, ein ockerfarbiger Mantel mit Goldbordüre. Über ein Ehrenfeld hat er so gestrichen. Da ist Ding, alles nur Schönes. Da ist Lazarus, der zum Grab rauskommt. Das hat mich wahnsinnig ergriffen. Das Abendmahl ebenfalls. Also alles Gutes und gar kein Kreuz. Nichts Sottiges. Und da habe ich gemerkt, da werde ich angelogen irgendwie. Da wird mir etwas vorenthalten.
Ja, ja.
Und dann aber ist ein Bild, wenn ich Künstler wäre, könnte ich es heute noch malen. Das ist das Meer, der See Genezareth ist das gewesen. Und zwar, wo die Apostel im Schiff hineingelegen sind. Und Jesus hat das Meer beruhigt, oder? Und da ist also, das Schiff ist ganz kühles vorne rausgekommen, dort ist Jesus gestanden und hat im Meer, im See, also im Wasser, das Ding, bei voller Ruhe. Und hinten dran sind die Apostel gelegen, im Schiff, alle die Mühle auf, Angst. Und das Meer, steile Wellen und so, und die haben ja Angst gehabt, sie vertrinken. Und Jesus hat dann das glättet. Und ich sehe da heute noch, aus dem glatten Ding raus haben zwei, drei Fischköpfe gestrickt.
Was, zwei, drei?
Fischköpfe rausgestrickt.
Ah, ja.
Also für ein Kind etwas wahnsinnig Schönes. Oder? Und da habe ich gemerkt, da stimmt etwas nicht. Mir erzählt man nur das Schlimme, weil eben bei uns die heisst, ein Kreuz in der Wohnung gehangen, mit Jesus drauf, ein Kruzifix. Und zwei Bilder. Und das ist, ein Bild war Jesus mit den Donnerkronen und riesige Bluttröpfen. Und nebendran war Maria mit einem grossen Herz und einem Spiess dadurch. Also alles nur tragisch, traurig. Ja. Und da sehe ich so etwas. Und da habe ich gewusst, es gibt eine andere Seite.
Ah, spannend.
Ja, es gibt etwas. Und ja, die Bilder. Ich bin dann öppe die, bin ich lüten, darf ich es wieder anschauen. Und die Schwester hat immer gesagt, natürlich, komm, du noch rein darfst. Und dann aber ist ein Gesetz rausgekommen. Man musste ein halbes Jahr, bevor man in die Schule ist, hat man müssen in den Kindergarten. Und da hat sich mein Vater auch nicht mehr dagegen wehren. Dann haben sie mich in den Kindergarten geschickt. Und da habe ich die Bilder natürlich den ganzen Tag die ganze Zeit um mich herum kann.
Ja, ja.
Es war eine glückliche Zeit gewesen, die. Ich habe dort allerdings gemerkt, dass die Behandlung von Ärmer und Reichen verschieden ist, auch im Kindergarten. Wir hatten dort ein paar sehr arme Kinder. Und die sind von der, sind zwei Schwestern gewesen, Schwester Gertrud und Schwester Hanna. Und die haben das also wirklich über sich gebracht und haben die armen Gesellen bald gesagt, schlechter behandelt als im Herr Doktor, sein Bub. Ja.
Auch nicht schön, hä?
Nein, nein. Mhm. Ich habe gemerkt, da gibt's, im Leben gibt es andere Behandlungen. Wenn du reich bist, wirst du besser behandelt, als wenn du arm bist. Hat mich schwer beeindruckt.
Mhm. Ja. Ein reich erfüllte Kindheit mit einer pfiffigen Maria, ja, die da ein bisschen für Spannung gesorgt hat,
ja, ja,
scheint es mir.
Ja,
wie ist es denn weitergegangen nach der Schulzeit?
Ja, der Lehrer hat dann gesagt zu mir, du musst studieren, Maria, du musst unbedingt studieren. Psychologie, ich habe nicht einmal gewusst, eigentlich, was Psychologie ist.
Okay.
Und bin dann heim und habe dann gesagt, der Herr Hofmänner hat gesagt, ich muss Psychologie studieren. Das haben meine Eltern gesagt. Flause. Nicht, du gibst Schneiderin.
Oi.
Und da habe ich gesagt, das will ich doch gar nicht. Ich will doch etwas anderes. Und dann hat der Vater gesagt, also gut, auf der Kanzlei ist eine Stelle offen. Geh mal ab und schau das an. Jetzt bin ich auf die Kanzlei gegangen bei uns. Jetzt ist das, dort hat man ein Stehpult gehabt. Da sind da zwei an einem Stehpult gestanden. Und der Gemeindepräsident, Herr Erismann, hat ein bisschen grösseres gehabt, ein bisschen breiteres. Und die haben leislich geredet miteinander. Die haben nicht einmal laut geredet. Ich habe mir mich vorgestellt, ich stehe dann auch an so einem Stehpult. Ich bin also heim und habe gesagt, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Ich wäre also glatt zu Grund gegangen bei dem Ding. Und dann aber hat mein Vater dann doch darauf beharrt. Ich habe dann eine Lehrstelle, meine Mutter hat eine Lehrstelle bereits im Auge gehabt für mich.
Ah ja.
Ja. Und bin eine Schneiderin in Schaffhausen. Die hat als die Beste gegolten. Im Nachhinein muss ich auch sagen, auch als die Böseste. Das ist der einzig böse Mensch in meinem Leben, den ich angetroffen habe. Das war meine Lehrmeisterin.
Hm.
Und ich weiss noch, das ist grauenhaft gewesen. Die hat also Watscheln verteilt, oder mir Ärmel um den Kopf geschlagen und gespottet und also... Es war ganz, ganz schlimm, was ich dort erlebt habe. Aber ich hatte wieder meine Schwestern. Und als ich mal die Hause geklagt habe, als ich mal meinen Eltern gesagt habe, also das ist ganz eine böse Frau und so, haben sie gesagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das stehst du durch.
Mhm.
Und ich musste dann diese Lehre durchstehen. Und ich weiss noch, der Sekretär, bei dem konnte ich immer noch klagen. Zum Herr Hofmänner. Dem habe ich alles können erzählen. Er war ein älterer Herr dort. Und der hat immer gesagt, heb durch. Du musst dir abschauen. Sie hat als die beste Schneiderin geholt, Schaffhausen. Du musst dir abschauen, was du kannst. Also, im Beruf, beruflich, oder? Und das habe ich auch gemacht. Das habe ich auch gemacht. Und ich muss sagen, ich habe gut gelernt von ihr, aber unter Umständen, die heute sträflich wären. Man hat ihr dann später, also anderthalb Jahre später, hat man ihr dann die Lehrkinder weggenommen. Aha. Sie hat das probiert mit einem Lehrkind und der Vater von der hat das nicht. Dann hat man sie verklagt. Dann hat man die Lehrkinder weggenommen. Und ich kann mich noch erinnern, ich hätte dann sehen, ich bin, glaube ich, dreimal bin ich aufs Lehrlingsamt geklagt. Und habe gesagt, ich halte das nicht mehr aus um diese Frau. Was muss ich machen? Und dann hat sie immer gesagt, ja, da bist du geschuld und du musst halt und so. Man hat also mir nie geholfen. Ja. Nein. Und dann, wo dann das eben kam, ist, wo ich mal heimkam, sagt meine Mutter, du, heute haben sie vom Lehrlingsamt angerufen, du sollst eine Aussage machen. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ich bin dreimal auf Lehrlingsamt, man hat nicht gehört. Nein, jetzt ist das durch und ich will nichts mehr wissen von dem. Ich habe es ja nicht ausgesagt gegen sie, ich habe das nicht können.
Und du hast dann aber durchgestanden?
Ich habe es durchgestanden und habe dann erst noch das, ich will jetzt nicht bluffen, aber ich habe die beste Prüfung gemacht.
Vom ganzen Kanton, oder?
Vom ganzen Kanton.
Hey, gratuliere,
ja,
Maria.
Ja, dann hat mir Schaffhausen hat mir meine erste Nähmaschine geschenkt. Die Stadt hat mir eine Nähmaschine geschenkt. Das war eine grüne Ilna, weiss ich noch. Mit Zickzack, dort mal eine Neuerscheinung. Und hat mir noch ein Billett geschenkt, zweite, für Abmuba, Basel. Das war dort mal die Ausstellung, nebst der Olma St. Gallen, war Muba Basel. Oder? Und dann habe ich das bekommen, ein Billett, und dann bin ich mit meinem Vater, weiss ich noch, bin ich an die Muba gefahren auf Basel. Ja, und so. Ja, das hat mich dann sehr getröstet über das tolle Ding. Ich habe mit 5,9 abgeschnitten. Und das Ding, wo gefällt hat zum Zehni, ich habe in der Buchhaltung keine Unterschrift gemacht. Da hat mir das 0,1 weggeführt.
Okay.
Ja, das war das gewesen, oder? Ja, da hat mich dann, da hat mich sicher gemacht. Ich habe gedacht, bist du nicht der Letzte, wo es gibt, oder?
Ja,
Aber so hat es immer wieder so Lichtblicke.
Ja,
Tolle Lichtblick, weißt
du. Ja. Wie ist es denn beruflich weitergegangen nach der Lehre und dem tollen Abschluss?
Ja, ich bin dann in das sogenannte Paradies gegangen, arbeiten, zu einer alten Dame, zum Fräulein Gundli. Das Paradies ist so, wie muss ich sagen, das war ein altes Kloster und ein Mustergut, ein Bauernmustergut von der GF, also Georg Fischer. Von Schaffhausen. Und eine kleine Kirche war es gewesen, und ein Gasthof. Und dort war eine ganz gute Schneiderin gewesen. Von der habe ich, von dem Fräulein Gundli habe ich immer wieder gehört. Und da habe ich gedacht, zu der will ich arbeiten. Ich habe mich ein bisschen wie müssen erholen nach dieser Lehre. Oder? Und ich habe es dann sehr gut gehabt bei der, bei dem Fräulein Gundli. Und das ist ein ganz ein toller Mensch gewesen. Und die hat mir dann aber dort gesagt, Maria, du solltest weiter lernen. Du solltest vielleicht einmal in Konfektion umsteigen, nicht Massarbeit. Früher war das sehr wichtig gewesen. In der Massarbeit hast du ganz wenig verdient. Gell? Und Konfektion hat dann da auch für sie gemacht. Oder? Und du hast wesentlich mehr verdient. Also, mein Ziel war eigentlich schon mal, in die Konfektion zu gehen. Da habe ich also ca. 2 Jahre habe ich bei dem Fräulein Gundli gearbeitet. Und dann hat sie gesagt, ich hätte dir etwas, wo du könntest lernen zuschneiden. Und ich habe mich dann dort verabschiedet. Sie war dann nochmal eine Arbeiterin, wir waren das Zweite. Und die hatte viele Kunden von Schaffhausen. Viele Frauen sind in das entlegene Ding gekommen. Das hat geheißen Paradies. Und es war auch ein kleines Paradies. Und dann nachher bin ich dann auf Herliberg, habe ich können, lernen zuschneiden. in einer Blusenfabrik.
Ah ja.
Oder? Ja, ja. Und das ist eine Nummer für sich gewesen, Sepp. Ich habe also gelernt zuschneiden dort, aber der Chef, der hat mich eigentlich gezwungen beim Zuschneiden, Bluse 5 cm kürzer zu schneiden, weißt, als das Modell war. Und dann hat er den Oberzürich verloren. Die haben also Bluse auch gemacht für Ober. Dort sind die Hemdkragen aufgekommen, bis heute die Herrenhemdblusen, oder? Und unten dran hat er natürlich 5. Da gibt es auf 1000 Blusen natürlich. Wenn du unten 10 cm, 5 cm weglässt, gibt das einen Geldbetrag. Gell?
Um zu sparen, hat er das gemacht?
Ist Betrug. Ist Betrug.
Genau. Das hat das niemand gemerkt?
Wohl. Der Ober hat es gemerkt und hat gekündigt. Hat nichts mehr bezogen. Dann ist er nach Südafrika. Und hat dort auch Gebühr, weißt du, Spitze, Gebührspitz, Blusen verkauft. Und dann hat er also, gelernt habe ich eigentlich zuschneiden gut, das muss ich sagen. Aber beschissen habe ich auch gesehen, wie da beschissen wird. Und da habe ich das, ich bin viel mal heim am Sonntag von Herleberg, bin ich viel mal heim, weil meiner Mutter ist es nicht mehr so gut gegangen. Und nachher habe ich das einmal erzählt in meinem Vater. Oder ich habe es einfach gesagt. Ich habe gesagt, da wird so beschissen. Mit den Südafrikanern, die wissen das sogar, ja, wie lange geht das. Und dann mein Vater mit seinem Gerechtigkeitsgefühl. Er hat gesagt, keine Stunde bleibst du mehr im Geschäft. Wenn du dort bleibst, dann machst du dich mitschuldig. Und dann bin ich am Montag wieder hin. Und dann ist er wieder gekommen, der Chef, und hat dann gesagt, so. Und, weißt, und dann hat er noch Heimarbeiterinnen gehabt, wo die Blusen genäht haben. Und wenn er dann 50 Blusen hat zum Nähen, hat er gesagt, ja, wir machen jetzt so und so weniger, weil sie so viel können nähen. Sie kommen pro Bluse, machen wir jetzt anstatt 1.50 Franken, 1.30 Franken. Weißt du? Immer so. Immer so. Und der Vater hat gesagt, dass du mir keine Stunde mehr dort schaffst. Und ich bin dann am Montag an, ich hatte natürlich Herzklopfen gehabt. Und als er wieder gekommen ist, habe ich gesagt, Herr Strolz, ich ziehe den Schuss ab. Ich
kann. Okay.
Ja.
So.
Das war also das Einzige, wo ich wirklich davon gelaufen bin. Und dann hat er mit mir gefragt. Ich habe gesagt, nein, ich kann das nicht mitmachen. Ich mache das nicht mehr mit und bin gegangen. Er hat dann zuerst gesagt, er gibt mir kein Zeugnis. Und dann hat aber mein Vater dann insistiert und er hat mir dann ein Zeugnis müssen geben. Oder? Aber nur zum Sagen, dort habe ich zuschneiden gelernt. Eigentlich das andere ist dann wieder eine neue Geschichte.
Eine neue Geschichte. Und ja. Ich sehe gerade, die Zeit ist so fortgeschritten.
Ja, ja.
Das ist jetzt, denke ich, der erste Teil gewesen. Das,
ja, ja.
Ja, das ist der erste Teil gewesen,
ja.
Von einer ganz spannenden, tollen Kindheit.
Ja, das kannst du sagen.
Von einer Maria, die mutig und mit Witz durch,
ja, und durch die Jahre gegangen ist.
Ja, mit den Schwestern zusammen.
Mit den Schwestern, ja.
Genau. Und im zweiten Teil hören wir dann, wie du deinen Mann kennengelernt hast.
Ja.
Und von deinen Jahren in Brasilien, wo du ja auch in die Favelas gegangen bist.
Ja, dank der Nähmaschine, die ich hatte.
Genau.
Aber ich konnte ja die nicht mitnehmen, die hatten ja keinen Strom. Ich musste dann ja eine Trampimaschine kaufen. Ja.
Genau, da verraten wir noch nicht zu viel, sonst nein. Die Leute nicht mehr zulassen beim zweiten Teil.
Ja.
Danke dir schon ganz herzlich für die spannenden Erzählungen, Maria.
Danke.